Wie würden Sie es halten? Wollten Sie wissen, wer der Mensch war, der Ihnen ein lebenswichtiges Organ vermacht hat oder im Gegenteil gerade nicht? Vor fast genau 50 Jahren, am 3. Dezember 1967, gelang Christian Barnard die bis dahin für unmöglich gehaltene Verpflanzung eines menschlichen Herzens. 50 Jahre danach geistert ein neues Transplantationsthema durch die Presse, eine Kopftransplantation diesmal und damit die Idee, einen kranken Körper vollständig zu ersetzen, bis auf das Bewusstseinsorgan und den Kopf. Ist der Mensch ein Baukasten? Wie ist der Stand der Dinge in Sachen Transplantation? Antworten jetzt bei Skobel.
Man wird wach, dann denkt man, ja, das war's. Ich hab's geschafft.
26 Jahre geschenktes Leben.
Das ist also eine Verbesserung von, ich würde mal sagen, 300%.
Ich lebe fast, muss ich sagen, saugut mit der Leber.
Unterschiedliche Aussagen von Menschen, denen ein anderes Organ transplantiert wurde. Und alle sind verständlicherweise froh darüber. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Heute zum Thema Transplantation. In Deutschland sind rund 440.000 Menschen von Herzinsuffizienz betroffen. Fast 45.000 sterben daran. Angesichts der großen Zahlen steht die Frage im Raum, ob man Herzen und andere Organe nicht tatsächlich in großem Stil ersetzen kann. Ist der Mensch medizinisch gesehen die Summe seiner ersetzbaren Teile oder übersieht diese sehr moderne Sichtweise, dass wir zwar medizinisch und technisch weit fortschreiten können, dabei aber manchmal vergessen, uns selbst mitzunehmen? Beginnen wir mit dem emotional aufgeladenen Zentralorgan. In diesen Wochen finden gerade die von der Deutschen Herzstiftung ausgerufenen Herzwochen statt. Mehr als 1000 Vorträge und Seminare überall in Deutschland. Grund für uns, der Frage einmal nachzugehen, wie unser Herz als ein kulturell äußerst bedeutsames Organ überhaupt wahrgenommen wird.
Der Herzschlag unserer Mutter ist uns von Beginn an präsent. Später ist es unser eigenes Herz, das wir immer spüren können. Sein Rhythmus reagiert auf unsere Gefühle. Sind wir verliebt, schlägt es uns bis zum Hals. Angst schnürt uns das Herz zusammen. Es gerät aus dem Takt. Organisch betrachtet ist es lediglich ein Muskel, der Blut durch den Körper pumpt. Doch schon immer hatte es eine besondere Bedeutung. Die Ägypter sahen im Herzen den Sitz der Seele. Beim Totengericht wurde es gewogen und galt als Zeuge für das Leben des Verstorbenen. Stand es im Gleichgewicht mit der Feder, dem Symbol der Rechtsgöttin Maat, war der Mensch gut und hatte es verdient, im Jenseits weiterzuleben. Sein Herz wurde aufwendig mumifiziert und in den Leichnam zurückgelegt. Die anderen Organe und das Gehirn galten dagegen als wertlos. Auch im alten Griechenland hielten einige Gelehrte an der Vorstellung fest, das Herz sei Sitz von Seele und Verstand. Doch das Organ bekam Konkurrenz. Alkmaion von Kroton entdeckte an toten Tieren, dass die Sinnesorgane durch Nervenbahnen mit dem Gehirn verbunden sind und attestierte diesen die beherrschende Rolle. Dieser Auffassung schloss sich später auch Hippokrates an. Dagegen blieb für Aristoteles das Herz das Seelenorgan. Der griechische Arzt Galenus von Pergamon betrachtete das Herz später als eine Art Ofen, das den von der Leber transportierten Blutstrom ansaugt, erwärmt und weiterleitet. Für die Azteken war das Herz das Zentrum des Menschen. Herzlos waren ihre grausamen Rituale, bei denen sie lebenden Gefangenen die Herzen herausschnitten. Mit diesen Opfergaben versuchten sie, die Götter zu besänftigen und sich ein Leben im Jenseits zu sichern. Auch im europäischen Hochmittelalter behielt das Herz seine große Bedeutung. Es galt als autonomer Bestandteil des Körpers und Sitz der Gefühle. In eigenen Herzbestattungen wurde das Organ in besonderen Gefäßen konserviert, um es für die Ewigkeit zu erhalten. Der Adel hielt noch bis ins 21. Jahrhundert an dieser Tradition fest. Im Laufe des 16. Jahrhunderts stand das Herz weiter im wissenschaftlichen Fokus. Leonardo da Vinci bezeichnete das Organ bei von ihm sezierten Leichen schon als eine Art Pumpe. Letzteres konnte der englische Arzt William Harvey dann 1628 endgültig bestätigen. An Tierexperimenten zeigte er, dass das Herz wie eine Pumpe das Blut durch den Körper treibt. Dabei galt es als Ursprung und Quelle. Der Blutkreislauf war entdeckt. Rückwirkend war das der Beginn der modernen Herzforschung. Es liegt uns am Herzen, dieses besondere Organ. Es ist nicht nur Motor unseres Lebens, sondern kommuniziert auch über das vegetative Nervensystem mit unserem Gehirn. Dauerhafte seelische Belastungen wie große Trauer können unserem Herzen sogar organisch schaden. Die linke Herzkammer verengt sich und erinnert im Aussehen an ein bauchiges Gefäß aus Ton, wie es Japaner zum Tintenfischfang nutzen. Das danach benannte Takotsubo-Syndrom verursacht ähnliche Symptome wie ein Infarkt. Psyche und Herz hängen intensiv zusammen. Inwiefern das Herz umgekehrt unsere Persönlichkeit beeinflusst, ist jedoch unklar.
Vor 2500 Jahren kam bereits in China die Idee auf, dass das Herz am Ende so eine Art Pumpe sein könnte. Heute sind wir davon fest überzeugt und glauben, dass sich zumindest beim Herzen Funktionen und auch Funktionsträger wie nach einem Baukastenprinzip ersetzen lassen. Aber ist das richtig? Zur Frage nach den Möglichkeiten und der Bedeutung von Organtransplantationen begrüße ich jetzt herzlich meine Gäste und begrüße Alena Büchs, Ärztin, Soziologin und Philosophin, seit 2014 Professorin für biomedizinische Ethik am Institut für experimentelle Medizin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wo sie den Geschäftsbereich Medizinethik leitet. 2016 wurde sie in den Deutschen Ethikrat berufen und sagt: Angesichts der rasanten Entwicklung in der Medizin sollten wir regelmäßig innehalten und fragen, wie wir Innovationen so einführen können, dass sie möglichst große Vorteile für Patienten, Medizin und Gesellschaft bieten. Dann begrüße ich Katharina Tigges-Limmer. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin, leitet die Abteilung für Medizinpsychologie der Klinik für Thorax- und Kardiovaskularchirurgie des Herz- und Diabeteszentrums NRW, das dem Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum angehört. Sie ist Mitglied der Deutschen Transplantationsgesellschaft und sagt, ein Organwechsel ist eine Herausforderung für Körper, Geist und Seele. Und ich begrüße Elmar Jeckel. Er ist Mitglied der Leitung des Sonderforschungsbereichs Optimierung konventioneller und innovativer Transplantate und Oberarzt an der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. In wenigen Tagen ist er Gastgeber eines internationalen Symposiums zur Zukunft der Transplantationsmedizin und sagt, in Zukunft werden transplantierte Organe im Empfänger länger funktionstüchtig bleiben. Zusätzlich wird der Mangel an Spenderorganen durch andere Methoden ergänzt werden. Darüber werden wir jetzt reden und da steckt natürlich eine große Hoffnung drin. Ich würde zu Beginn gerne wissen, Herr Jeckel, aus Ihrer Perspektive vor 50 Jahren, erste Herztransplantation, was war da der große Schritt? Das war ja ein Riesenthema damals.
Na, es war im Prinzip, dass man einen todkranken Patienten versucht hat zu retten mit einer sehr gewagten Operation, wo man auch wusste, dass der wahrscheinlich nicht lange danach überleben wird. Mhm. Und das war schon Pioniergeist, der mit erforderlich war. Damals war die Medizintechnik noch nicht so weit, die man unterstützend dazu brauchte. Und das war ein großer Schritt. Und da das Herz, wie Sie ja eben auch gesagt haben, einen zentralen Bestandteil hatte, hat es, glaube ich, auch so groß in der Weltöffentlichkeit dann Nachhall gefunden, weil man sagte, hier wird wirklich Leben weitergegeben.
Gelernt hatte er in Stanford und in Kapstadt dann aber operiert, weil es da wahrscheinlich einfacher war.
Die Techniken sind in der Tat in Stanford entwickelt worden. Das wird manchmal so ein bisschen vergessen, weil er so als der Erste der Welt dann galt. Einen Monat später ist dann mit den Techniken in Stanford dort auch eine Transplantation durchgeführt worden. Der Patient hat 18 Tage überlebt. Aber die grundlegenden Techniken sind in den USA maßgeblich mitentwickelt worden.
Frau Büchs, aus Ihrer Sicht, warum ist das Herz so ein Zentralorgan? Warum ist das so wichtig?
Das sind ganz viele verschiedene Dinge. Also das eine ist natürlich das Physiologische. Das Herz ist einfach der Sitz des Lebens, aber auch ein Grund für das Sterben. Wenn Sie also die Menschen auf der Straße fragen, wann ist der Mensch tot, dann sagen Sie ihnen, wenn das Herz aufhört zu schlagen. Und das andere ist, das haben wir schon gehört, eine kulturelle Bedeutung, eine philosophische Bedeutung. Schopenhauer hat mal gesagt, der Mensch ist im Herzen, nicht im Kopf. Und was er damit natürlich gemeint hat, war, dass die Emotion, das, was uns bewegt, das, was uns antreibt, dass viel davon im Herzen sitzt.
Bis die Neurowissenschaften kamen und gesagt haben, nein, der Kopf ist das Wichtige.
Ja, aber auch die hängen ja mit dem, was wir spüren im Körper zusammen. Ja, und wir spüren das Herz eben immer dann, wenn uns etwas aufregt, wenn uns etwas wichtig ist, wenn wir Angst haben. Also es ist in verschiedenster Hinsicht eine ganz, ganz ein symbolisch, aber auch faktisch ganz wesentlich wichtiges Organ.
Frau Tigges-Limmer, gibt es da aus psychologisch-psychotherapeutischer Sicht noch einen Zusatz?
Ja, der Zusatz, dass vielleicht wir sagen müssen, dass psychische Erkrankungen Herzerkrankungen auch begünstigen können. Also das wissen wir zum Beispiel von der Depression, dass wenn ein Patient eine Depression entwickelt hat, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zum Beispiel hat, eine koronare Herzerkrankung zu entwickeln.
So richtig also, entschlüsselt ist das noch nicht,
Es ist nicht richtig entschlüsselt. Also es wird ein Teil somatisch sein, es wird ein Teil reaktiv sein, ein Teil hormonell, wir wissen es noch nicht so ganz genau. Und es ist tatsächlich so, dass bei Wechseln von Emotionen das Herz als das Organ, was uns Rückmeldung über Emotionen gibt, wahrgenommen wird. Und ich glaube, so kommt auch dieser Schluss zustande, dass im Herzen Gefühle wohnen, was wir ja heute wissen, was nicht der Fall ist.
Ich muss als Arzt auch sagen, dass eigentlich ja viele Organe, die wir haben, alle für sich ihre Wertigkeit haben und es da keine richtige Abstufung gibt. Jemand, der ein krankes Herz hat und transplantiert werden muss, braucht die Hilfe genauso wie jemand, der eine kranke Lunge oder eine kranke Leber hat. Die würden alle sterben, wenn sie nicht die Organtransplantation als Mittel mit hätten, sodass man sagen muss, das ist kulturhistorisch, glaube ich, so gewachsen, wie Sie auch sagten. Aber alle Organe sind, glaube ich, lebenswichtig. Und teilweise transplantieren wir auch mehrere Organe zusammen, weil ein Organschaden den eines anderen Organs mitbedingen kann. Zum Beispiel ein krankes Herz macht auch die Leber mit krank, sodass wir immer mal wieder auch beide Organe, Herz und Leber, zusammen transplantieren müssen.
Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Patientinnen und Patienten mehr Angst vor einer Herztransplantation haben als zum Beispiel vor einer Lebertransplantation?
Ich glaube, jeder, der in dieser Situation ist, in so eine Transplantation reinzugehen, ist lebensbedrohlich erkrankt, hat eine Grenzzonensituation und hat den Tod quasi vor Augen. Und das gilt für den Herzkranken genauso wie für den Leberkranken. Und alle wollen weiterleben. Und ich glaube, das ist sehr ähnlich. Das ist vielleicht ein bisschen andere Situation für den Nierenkranken, weil der hat ein Ersatzverfahren mit der Dialyse, mit der Blutwäsche. Der will ein besseres Leben haben und der will von der Dialyse unabhängig werden. Aber der stirbt nicht sofort, wenn nicht ein Spenderherz oder ein Spenderleber mit dazukommt.
Nach einer Organtransplantation gibt es viele Probleme zu lösen. Eher technische und medizinische, aber auch psychologische und vielleicht sogar spirituelle. Eine zentrale Frage dabei ist, wie lange und wie gut man mit dem implantierten Spenderorgan weiterleben kann. Eine andere, wie das neue Organ das Leben verändert. In Deutschland werden jedes Jahr etwa 300 Kinder mit Mukoviszidose geboren. Die Erkrankung stand lange Zeit an erster Stelle der Erbkrankheiten, die bei Kindern bis zum 15. Lebensjahr zum Tode führen. Die genetischen Ursachen für die Erkrankung sind inzwischen bekannt. Heilen kann man sie nicht, aber aufhalten.
Claudia Krogul genießt das Radfahren. Viele Jahre war das für sie unmöglich. Vor 5 Jahren bekam sie eine Lunge transplantiert. Denn seit ihrer Kindheit ist sie schwer krank.
Ich habe Mukoviszidose, das ist eine erbbare Stoffwechselerkrankung. Und dabei geht halt die Lunge kaputt.
Der Salz- und Wassertransport der Zellen ist gestört. Körpersekrete werden zähflüssig. Der Patient droht zu ersticken. Die Lebenserwartung ist gering.
Meine Eltern sollten mir ein schönes Leben machen. In Rente gegangen bin ich mit 19 Jahren schon. Ich habe 2,5 Jahre eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Bürokommunikation. Und das habe ich einfach nicht geschafft.
Claudia bekam immer schlechter Luft. Jeder Schritt eine Qual. Es ist wie atmen müssen im Hochgebirge, ohne die Möglichkeit abzusteigen.
Mir ging es sehr schlecht. Ich hatte schlechtes Lungenvolumen, das was schon unter 30% war. Ich habe Sauerstoff gebraucht. Ich habe nur noch Hustenattacken gehabt. Ich bin mit dem Rollator gelaufen. Längere Strecken wurde ich mit dem Rollstuhl geschoben.
Die Ärzte rieten ihr zu einer Transplantation. Doch Claudia hatte Angst. Sie fürchtete, nicht genug Kraft für die Untersuchungen, die OP und das neue Leben zu haben.
Mir kam dann halt eine Sache dazwischen, dass es mir wirklich so schlecht ging, dass ich dem Tod sehr nah war. Und da habe ich gesagt, okay, ich möchte weiterleben. Ich hatte gerade frisch geheiratet. Ich möchte noch ein bisschen mit meinem Mann die Zeit verbringen. Also ziehst du das jetzt durch und machst das.
Inzwischen ist sie 38 Jahre alt. Ganz bewusst lebt Claudia zurückgezogen auf dem Land, genießt die Ruhe, die gewonnene Zeit, die ihr die Transplantation verschafft hat. Ab und zu holt sie das Fotoalbum heraus, in dem ihr Weg ins neue Leben festgehalten ist. Die schwere OP hat ihren Alltag komplett verändert. Plötzlich gibt es viele Einschränkungen. Claudia muss sich vor Infektionen hüten und sie muss Berge von Vitaminpräparaten und Immunsuppressiva schlucken, damit ihr Körper das fremde Organ nicht abstößt.
Ich nehme hier an die 40 Tabletten am Tag. Das hier sind meine Immunsuppressiva. Und jetzt muss ich halt einmal noch meine Mittagsration hier nehmen. Ich nehme die immer alle auf einmal. Würde mir jetzt zu viel Zeit drauf gehen, die einzeln zu nehmen.
Professor Roland Hetzer kennt die Sorgen und Nöte von Transplantierten. Er ist ein Pionier der Herzchirurgie, hat jahrelang das Herzzentrum in Berlin geleitet und zehntausende Leben gerettet. Bei Vortragsreisen wie hier in Wittenberg gibt er sein Wissen weiter. Seine Erfahrung, nicht alle Patienten kommen mit dem neuen Organ klar.
Zum einen ist der Patient ja jemand, der unmittelbar vor dem Tode steht. Und er hat dann die Chance, weiterzuleben, aber um den Preis des Todes eines anderen Menschen. Dieses Problem beschäftigt die Patienten häufig so intensiv, dass sie mitunter ein Jahr und länger brauchen, um sich damit wirklich zu egalisieren. Manche schaffen es gar nicht.
Claudia Krogul hatte Glück. Sie nahm ihre neue Lunge direkt nach der OP an. Als ihr die Ärzte den Tubus entfernten, hatte sie ein überraschendes Erlebnis.
Ich hatte direkt das Gefühl, es ist mein eigenes Organ. Also nicht dieses Fremdgefühl, sondern ich kriege mit meiner Lunge jetzt einfach mal Luft. Und das war mega schön. Und seitdem arbeiten wir einfach auch zusammen. Ich habe ihr einen Namen gegeben, sie heißt jetzt Nina und wir gehen jetzt zusammen durch die Welt.
Im ersten Jahr nach der OP war Claudia häufig in Gottesdiensten, hat täglich mit ihrer neuen Lunge gesprochen.
Ich habe so das Gefühl, als wäre es eine Frauenlunge. Und ich habe ihr halt jeden Tag dann halt was erzählt und habe mir die Welt gezeigt. Ach, guck mal, das können wir jetzt zusammen hier anschauen.
Wie das Schloss Nordkirchen im Münsterland. Hier findet Claudia Krogul Motive für ihr Hobby, das Fotografieren. Dann ist sie ganz bei sich.
Ich denke schon an den Spender und überlege auch, wer war er, sie, was hat er, sie gerne gemacht.
Bringt das neue Organ neue Eigenschaften mit? Claudia hat tatsächlich Veränderungen an sich festgestellt.
Ich kann es nur am Essen ausmachen. Ich habe vorher nie im Leben Paprika gegessen. Ich konnte die noch nicht mal anfassen oder kaufen oder irgendwas. Und ich liebe Paprika heute über alles. Ich kann mir gar nichts mehr ohne Paprika vorstellen. Also ich glaube, das kam irgendwie so mit. Ich weiß auch nicht.
Lange Spaziergänge, die Natur genießen. So verbringt Claudia ihr neues Leben. Und sie hofft, dass sie noch viele glückliche Jahre vor sich hat.
Für meine Zukunft, meiner neuen Lunge, würde ich mir wünschen, dass die noch 20 Jahre hält und ich dann nochmal transplantiert werden kann, dass ich vielleicht doch tatsächlich 60 oder 70 Jahre alt werden kann.
Ja, das wünschen wir ihr. Ich fand das ein sehr beeindruckendes und positives Beispiel dafür, wie man mit einem neuen Organ auch umgehen kann. Mhm. Machen das viele so?
Das war jetzt wirklich vorbildlich. Also wir nennen das Organintegration, wie die Patienten das neue Organ für sich annehmen. In der Regel ist es so, dass die meisten sagen, es ist ein fremdes Organ für mich und ich gewöhne mich daran. So wie Herr Hetzer das beschrieben hat, brauchen einige Patienten tatsächlich längere Zeit dafür. Die nach mindestens einem halben Jahr das noch nicht für sich gut akzeptieren können, die brauchen Hilfe, die brauchen psychotherapeutische Hilfe.
Ich meine, das klingt ja so ein bisschen nach Esoterik, ja, dass man sozusagen das neue Organ begrüßt, aber offensichtlich hat ja so ein Ritual wirklich einen enorm positiven Effekt.
Und wir führen das mit den Patienten durch als Angebot, mit allen Patienten, dass sie das Organ emotional annehmen, weil nach der Transplantation erst der Körper im Vordergrund steht und Patienten sehr froh sind, dass es einen Raum für die Emotionalität gibt.
Eigentlich sollte das ja parallel gehen, vermute ich mal.
Und in der Regel, wenn ein psychotherapeutischer Dienst vor Ort ist, läuft das auch parallel. Mhm. Genau.
Gibt es bei, wenn ich fragen darf, gibt es bei Männern und Frauen unterschiedliche Arten damit umzugehen oder gibt es bestimmte Patientengruppen?
Also es gibt... Das Beispiel, was die Patientin hier genommen hat, dass sie dieser Lunge einen Namen gegeben hat, das ist eine typische weibliche Bewältigungsstrategie. Das kennen wir auch aus der Tumor, Therapie, dass Frauen den Tumor einen Namen geben. Das scheint eine weibliche Bewältigungsstrategie zu sein, etwas mit einem Namen emotional zu verbinden. Da werden ja auch Computer mit einem Namen benannt. Männer erlebe ich da in der Regel anders. Die sind erstmal mit dem Funktionieren des Organs beschäftigt und sagen ganz schnell, gehört mir, steht mein Name drauf. Und Identitätsprobleme kommen, wenn die bei Männern kommen, in der Regel später, nach einem halben Jahr vielleicht. Und dass sie dann doch damit beschäftigt sind, von wem ist das Organ, wie ist der Mensch verstorben, wer trauert da gerade und habe ich doch etwas von dem Charakter des Verstorbenen übernommen.
Ich habe das subjektiv im bekannten Freundeskreis relativ häufig gehört, dass das so ist. Auch das klingt ja ein bisschen esoterisch. Ist da was dran?
Aus meiner Erfahrung nicht, gar nicht. Das kann man bei echten Kunstherzpatienten sehen, die wirklich herzlos sind und die sagen, ich bin ein völlig emotionsgeladener Mensch. Ich erlebe die gleichen Emotionen. Die Veränderungen, die die Patienten nach einer Herztransplantation beschreiben, haben eher was mit der Immunsuppression zu tun und natürlich mit der großen psychischen Herausforderung, die sie bewältigt haben. Es ist eine Lebenskrise, die bewältigt ist und jede Lebenskrise lädt ja auch zu Reifungsprozessen und zur Aktualisierung der Persönlichkeit
ein. Aber sowas wie mit der Paprika ist ja nun wirklich ein bisschen merkwürdig, ne?
Ich denke, das liegt an der geschmacklichen Veränderung der Immunsuppression.
Das ist ja auch verständlich. Das Herz ist ja, für die Patienten ist es sehr viel wahrnehmbarer. Das ist der Fokalpunkt dieser großen Veränderung. Tabletten nehmen ist was ganz Normales, das haben viele. Aber dass da tatsächlich etwas ganz Neues im Körper ist, dass man dann natürlich sich Modelle baut und sich Dinge erklärt für sich selber, für die Krankheitsverarbeitung, das finde ich eigentlich recht verständlich.
Ich denke, dass es den neuen Organen zugeschrieben wird, also attribuiert wird, sagen wir dazu. Und dann wird aus einer Korrelation eine Kausalität gemacht. Und ich glaube nicht, dass wir einen wissenschaftlichen Beweis dazu haben. Wie
ist es? Nein, aber ich glaube, Sie haben recht. Also die Nebenwirkungen der Immunsuppression, die ja doch relativ stark ist. Wir wissen, dass das Nervenfunktionen mit beeinträchtigt und die sicher auch solche Dinge, das berichten viele Patienten, dass sie Geschmacksempfindungen anders haben. Zu dieser Akzeptanz des Organs, denke ich, ist noch ein anderer interessanter Aspekt. Es sind ja nicht immer Verstorbene. Es sind häufig Lebendspender auch mit im Nierenbereich. Ein Viertel aller Nieren sind von Lebendspendern. In der Leber sind es ungefähr 10%. Im asiatischen Bereich sind es fast 90% der Lebern, die von Lebendspendern sind. Da ist direkt ein naher Angehöriger, in Deutschland ja per Gesetz einer Verwandter ersten Grades, ein emotional sehr naher Angehöriger, der einem jetzt Leben spendet. Wir haben es ja gesehen, unser Bundespräsident hat das für seine Frau gemacht und seitdem ist es, glaube ich, auch publik geworden. Ja. Und das ist emotional und auch psychologisch, denke ich, nochmal ein ganz anderer Aspekt, weil da kennt man den Spender.
Genau, das ist ein ganz anderer Aspekt von einem Menschen, der mir vertraut ist, etwas einzuverleiben sozusagen. Also etwas in mich so zu integrieren, dass es mir zugehörig erscheint. Und das wird dann wahrscheinlich auch ethisch, dass eben nicht dann zu trennen von den Erwartungen. Also ich habe schon Patienten gehabt, wo Mütter sagten, wenn ich meinem Sohn die Niere spende, dann wird nie Motorrad gefahren, ist das klar? Also im Sinne von, jetzt kommt eine moralische Anforderung, die an die Spende geknüpft wird.
Deswegen haben wir auch aus ethischen Überlegungen, weil da diese Einwilligung ein ganz wichtiger Prozess ist, ist das wirklich eine selbstbestimmte und überlegte Einwilligung auf beiden Seiten ist, haben wir sichergestellt, dass das natürlich getrennt passiert, dass es extra eine Kommission gibt, die bei den Lebensspendern noch einmal draufschaut, eine spezielle Ethikkommission, die auch psychologische Expertise dabei hat. Und wir wissen immer wieder, dass es vorkommt, dass es ein Alibi geben muss. Ja. Dass es zum Beispiel eben so eine komplexe Familienstruktur gibt oder eine Familienbeziehung, wo mit Schuld, mit Verantwortung Herausforderungen entstehen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es entweder auf der einen oder anderen Seite tatsächlich selbstbestimmt ist. Und dann denkt man sich in der Medizin, das ist ganz selten eine absolute Ausnahme, eines der ganz wenigen Beispiele, denkt man sich einen medizinischen Grund aus, warum diese Konstelle, also warum diese Lebensspende so nicht stattfinden soll und jemand anderer dann gesucht wird.
Das Thema Schuld erlebe ich beim Transplantationsprozess sowieso im Rahmen des gesamten Prozesses. Also in der Wartezeit auf ein neues Organ, wenn ein Totorgan stattfindet, eine Todspende stattfindet, Schuldgefühle darauf, dass über das Sterben eines Menschen, dass darauf gewartet wird. Jeder weiß, niemand stirbt für
hat
mich.
Hat ja auch was Merkwürdiges. Ja, also wenn wir im normalen Leben darauf warten würden, dass jemand stirbt, weil man erben will zum Beispiel, das hat ja was moralisch Negatives.
Ja, Und Patienten haben damit wirklich zu tun. Und dann integrieren sie das Organ eines Verstorbenen und wissen genau, niemand stirbt für mich, aber das neue Glück fußt auf dem Tod.
Herr Jeckel, wir haben ja eben das Thema mal gestreift, Pillen, Immunsuppressiva, das hat ja lange Zeit den Effekt auch gehabt, dass dadurch zum Beispiel die Krebsrate stieg, weil das Immunsystem systematisch runtergefahren wird, also nicht mehr so arbeiten kann wie normalerweise. Sie haben Verfahren entwickelt oder mitentwickelt, wo man das drastisch reduzieren kann.
Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben es ja an der Patientin in dem Beispiel gesehen, diese Handvoll Tabletten, die sie genommen hat, die in der Tat dazu führt, dass die Masse stirbt in den ersten Wochen danach an Infektionen. Sie haben mehr Krebs, sie haben Nierenfunktionsstörungen. Viele gehen dann doch an die Dialyse danach, bis zu 20% nach einer Lebertransplantation. Und das wollen wir gerne vermeiden, auch für die Patienten. Und das Ziel ist es, dass wir nicht das gesamte Immunsystem hemmen, sondern dass wir nur die Immunantwort gegen dieses transplantierte Organ hemmen. Da sind wir relativ weit als Vorstufe dazu. Da sind wir in Hannover mit anderen Zentren in Deutschland dabei, dass wir nach Lebertransplantation Patienten ganz langsam die Immunsuppression komplett ausschleichen. Wir haben also im Augenblick 15 Patienten in Hannover, die keine Immunsuppression mehr nehmen. Das sind allerdings sehr gut ausgewählte Patienten. Und das würden wir gern für alle Patienten machen. Und das machen wir, indem wir das Immunsystem ganz gezielt beeinflussen.
Das wäre ein Riesenfortschritt.
Dafür geben wir Immunzellen, die nur in dem Organ mitwirken und die also da die Immunantwort runterfahren. Und das klappt sehr gut. Wir können das jetzt schon in humanisierten, also von menschlichen Mäusen, die ein menschliches Immunsystem haben. Da klappt das. Und eine Arbeitsgruppe in Japan ist es gelungen im letzten Jahr, das in der Tat schon 6 Monate nach Transplantation in Patienten nach Lebertransplantation zu machen. Und nach einem Jahr hatten die alle keine Immunsuppression mehr und in 7 von 10 ist das gut gegangen. Fast ein ähnlicher Meilenstein wie den, über den wir gerade berichtet haben. Eine Transplantation ohne Immunsuppression, und daran arbeiten wir, dass das nicht nur für eine ganz kleine Gruppe geht, sondern dass wir diese Gruppe möglichst erweitern können.
Frau Tegesthema, Sie wollen mal, glaube ich, was fragen.
Ja, ich bin ganz gespannt. Haben Sie eine Idee, ob das für die anderen Organe auch irgendwann kommen könnte? Für Herz und Lunge?
Die Leber ist sicher für solche Studien ein dankbares Organ, weil die Leber sich sehr gut regenerieren kann. Das wusste schon Prometheus. Wenn der Adler einmal kam am Tag und hat die halbe Leber weggefressen, dann wächst die nach. In der Tat, die Leber kann komplett nachwachsen. Auch bei der Lebensspende ist es so, da spendet einer ja die halbe Leber für den anderen. Und nach 8 Wochen hat das in beiden wieder die gleiche Größe.
Ich muss sagen, dass mich das wirklich in der griechischen Mythologie sehr erstaunt hat. Die mussten das gewusst haben.
Das ist schon erstaunlich, finde ich. Und es klappt. Und damit, weil die Leber sich so gut regenerieren kann, sind auch Abstoßungen nicht gefährlich für die Leber. Und das ist bei den anderen Organen anders. Insofern glaube ich, dass für diese Protokolle die Leber den Weg bereiten wird. Aber wenn wir dann sehen, dass es da sicher ist, dann wird man sicher auch in der Niere, Herz und Lunge sind Organe, wo die Abstoßungen noch stärker sind. Aber auch da, es muss ja nicht so sein, dass man gar keine Immunsuppression mehr hat. Wenn man dafür nur eine ganz milde Immunsuppression hat und zusätzlich diese Therapien gibt, oder wenn man es erreicht, wir verlieren ja leider, so ein Organ hält nicht ewig. Wir sagen so ungefähr 10 Jahre, Niere, Leber ein bisschen länger, Herz, Lunge ein bisschen kürzer. Das würden wir ja gerne auf 10, 20, 30 Jahre am besten für den Rest des Lebens dieses Patienten machen. Und auch das können wir unter Umständen mit solchen Therapien machen. Das heißt, wir haben dann noch ein bisschen breite Immunsuppression und geben diese Zellen mit dazu, die Toleranz induzieren. Und dann können die Patienten hoffentlich nicht mehr 10, sondern bald mehrere Jahrzehnte mit ihren Organen leben.
Ein Kunstherz ist ja ein Gerät, das im Idealfall alle Funktionen des normalen Herzens in einem Patienten übernimmt. Ein Kunstherz ist also eine Art Bioprothese, die das biologische Herz ersetzt. Das erste Kunstherz wurde im April 1969 in Texas eingesetzt, 65 Stunden später allerdings wieder durch ein natürliches Herz ersetzt. Wie groß der Unterschied zwischen Experimenten an Tieren und Menschen sein kann, zeigt sich vielleicht an den in den 60er Jahren begonnenen Versuchen des deutschen Herzchirurgen Emil Bücherl, der damals bereits einem Kalb und dann einer Ziege ein Kunstherz einpflanzte mit weitaus längerer Überlebenszeit. Wie steht es heute um die Möglichkeiten, das menschliche Herz durch eine Maschine zu ersetzen?
Laborbesuch in Aachen. Der Herzchirurg Professor Rainer Kafer entwickelt hier gemeinsam mit 20 Ingenieuren, Ärzten und Technikern den Herzersatz der Zukunft. Das voll implantierbare Kunstherz Reinhard besteht aus verschleißfreiem Kunststoff und Metall und soll das menschliche Herz in wenigen Jahren komplett ersetzen können. Kafer ist einer der erfahrensten deutschen Herzchirurgen. Er hat mehr als 30.000 Operationen am offenen Herzen durchgeführt und weiß, der zunehmende Mangel an Spenderherzen erfordert neue, mutige Lösungen.
Wenn wir auf den Markt gehen, bin ich davon überzeugt, dass wir das beste System anbieten können, was es gibt. Und zwar so gut, dass es praktisch die Herzarbeit eines menschlichen Organs komplett übernehmen kann.
Das kranke Patientenherz wird komplett durch das Kunstherz ersetzt. Das System besteht aus den beiden Pumpkammern und dem dazwischenliegenden Antrieb. Die Druckplatten stoßen nun abwechselnd in die Kammern vor. Die Pumpe wird per Induktion über ein Spulensystem durch die geschlossene Haut mit Strom versorgt. Kälber bekamen von Körfer und seinem Team bereits vor 3 Jahren das Kunstherz erfolgreich eingepflanzt. Als nächstes folgen nun Langzeitstudien an Schafen. Ab 2021 soll das Aachener Kunstherz dann in der menschlichen Brust pumpen. Doch das Genehmigungsverfahren ist lang, das Arzneimittelgesetz streng. Dass kranke Patienten das Kunstherz ablehnen, glaubt Körfer nicht.
Ich denke, jeder Patient, der Herr seiner Sinne ist, möchte gerne weiterleben. Und das ist egal, ob das dann ein menschliches Herz ist oder ein technisches Herz ist. Da bin ich von überzeugt.
Eine Etage tiefer, die Entwicklungsabteilung. Hier arbeiten die Konstrukteure an der mittlerweile 4. Generation des Kunstherzens. Der Motor für das zweite Leben soll weiter schrumpfen. Zurzeit wiegt das Kunstherz noch 800 Gramm, mehr als doppelt so viel wie das menschliche Herz. Rund 15 Millionen Euro aus Töpfen des Landes NRW und der EU sind bisher in die Entwicklung geflossen.
In der Nähe von Paris arbeiten Wissenschaftler der Firma Karma in einem Hightech-Labor am gleichen Ziel. Ihr Kunstherz wiegt 900 Gramm. Der Unterschied zum Reinhardt, dort wo es mit dem Blut in Kontakt kommt, hat das Karma-Modell Membranen aus einem Kälberherz. Dadurch sollen die Abwehrmechanismen des Körpers auf den Kunststoff gemildert werden. Das Kunstherz ist bisher 5 Menschen eingepflanzt worden, mit mäßigem Erfolg. Alle starben nach wenigen Wochen. Einer überlebte immerhin 9 Monate. Die Forscher sehen sich aber auf dem richtigen Weg.
Der Patient hat das Gerät in Besitz genommen. Das ist sehr interessant, weil es eine Maschine bleibt. Es ist genauso, wenn man einen Herzschrittmacher bekommt. Es wird dein Herzschrittmacher. Wenn ein Patient sagt, das ist jetzt mein Herz, bedeutet das, dass er ein gewisses Vertrauen in das Gerät hat.
Das Kunstherz aus dem Maschinenraum hätte Vorteile, sagen die Forscher. Es ist unbegrenzt verfügbar und beinahe unschlagbar zuverlässig.
Wir tauschen kranke Organe aus. Wir haben alle eine Begrenzung unserer Lebenszeit. Wir werden alle sterben. Aber in diesem Falle wird der Patient dank des Kunstherzens nicht an einer Herzerkrankung sterben. Herzchirurg Rainer Körfer auf dem Weg zum Helmholtz-Institut in Aachen, dem 2. Standort seines Projekts. In den Labors testen die Ingenieure und Ärzte das Kunstherz auf Zuverlässigkeit. Sie haben die Pumpe in eine Art Herz-Lungen-Maschine eingespannt und simulieren die Realität. Stück für Stück fahren die Forscher die Belastung hoch.
Jetzt gehen wir mal mit der Frequenz auf 140. Da sieht man, dass er dann 7,5 Liter pumpt. Und das reicht ja schon aus.
Zum Joggen zum Beispiel. Der Test klappt. Ist das Kunstherz nur der Anfang? Wird es in Zukunft möglich sein, immer mehr Organe durch Geräte zu ersetzen?
Der Mensch sollte sich davor hüten, ein Baukasten zu sein. Also solange er denkt, soll er auch in Maßen denken. Und er sollte so weit denken, dass er einzelne Organe akzeptieren kann. Aber er kann sicherlich nicht akzeptieren, dass Leber, Lunge, Herz, Niere transplantiert werden.
Frau Büchs, ethisch ist das doch wunderbar. Man ersetzt Organe durch Geräte. Da besteht dann nur noch das Verteilungsproblem im Sinne von, wer kann sich so ein Gerät leisten?
Also man muss, Sie haben natürlich nicht Unrecht, das ist zunächst als Positivvorstellung ganz klar ethisch zu begrüßen. Aber man muss sagen, von den ungefähr 1300-1400 Patienten im Jahr, die so ein Kunstherz weltweit bekommen, haben das die meisten nur als eine Überbrückung für ein transplantiertes Menschenorgan, Menschenherz. Die haben eine relativ schlechte Lebensqualität zum Teil, die haben einiges an Komplikationen. Das heißt, wir wissen, dass es im Moment, im Augenblick, ganz sicher keine ideale Therapie. Wenn wir es schaffen könnten, ein Herz herzustellen, das tatsächlich die Funktion optimal ersetzt und so klein ist und bei dem wir nicht die vielen Infektionen haben, dann wäre das natürlich ein großer Vorteil. Dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir das bezahlen und wie wir das dann tatsächlich auch verteilen.
Herr Häkel, wir haben uns ja vor der Sendung kurz drüber unterhalten. Mir war gar nicht klar zum Beispiel, dass so eines der Probleme ist, dass so ein Kunstherz dicht sein muss. Also ich bin davon ausgegangen, das kriegt man ja nun locker hin, dass da irgendwie keine Flüssigkeit reinkommt. Aber ein Hauptproblem sind ja auch sozusagen die Nahtstellen dieses nicht organischen Materials mit dem Körper.
Die Oberflächen insbesondere. Wir kriegen diese künstlichen Organe von den Oberflächen nicht im Augenblick gut biologisch kompatibel hin. Das heißt, was viele gar nicht wissen, bis sie dann davon betroffen sind, wir müssen starke Blutverdünnung mit einsetzen. Da kriegen die Patienten zum Teil Blutungen danach, zum Teil bilden sich auch wirklich Koagel, also Blutgerinnsel, die dann Schlaganfälle, Ähnliches machen. Und das sind die Nebenwirkungen, von denen Sie auch gesprochen haben.
Das Gehirn auch beeinflussen, muss man nochmal deutlich sagen.
Man hat keine Pulswelle mehr, im Augenblick ist das mehr ein gleichmäßiger Strom. Man spürt das auch anders, sodass man schon im Augenblick sagen muss, noch sind das Überbrückungssysteme. Mhm. Es wäre schön, wenn wir da irgendwann weiterkommen. Aber wir haben natürlich schon Beispiele, dass sowas klappen kann. Nehmen wir die Blutwäsche, die Dialyse. 80.000 Patienten in Deutschland sind an der Blutwäsche. Das heißt, wir können Organersatzsysteme machen.
Pankreas, also
künstliches Pankreas sind wir so, dass es im nächsten Jahr die ersten Patienten in Deutschland bekommen werden. Also wo man, die müssen sich Insulin spritzen. Die haben jetzt einen Sensor und eine Pumpe, die ihnen das Insulin mitgibt, die miteinander sprechen können. Also wir sind in anderen Bereichen da schon weiter. Für Lunge und Herz ist es im Augenblick eine Überbrückung bis zur Transplantation. Mhm. Und das Interessante ist, wenn Sie Patienten sprechen, die an der Dialyse sind, also an einem künstlichen Ersatz, oder auch Patienten, die ein Unterstützungsherz mit dabei haben, die danach transplantiert werden. Die sagen immer, das ist für uns etwas ganz anderes. Jetzt mit dem Organ zu leben, wo ich nicht mehr die Batterie habe, und da können Sie vielleicht auch was zur Psychologie mit zu sagen, und auch für die Dialysepatienten, nicht mehr dreimal die Woche an die Blutwäsche für mehrere Stunden zu gehen, mit Essen und allem drauf zu achten, sondern wieder frei leben zu können. Das heißt, die Patienten sehen den Unterschied selbst bei Systemen, die schon sehr fortgeschritten, sehr klar, und bevorzugen häufig die Transplantation.
Die Schlüsselkategorie dafür ist die Autonomie. Also wie selbstbestimmt kann ich das Leben, was ich leben möchte, führen. Mhm. Wie unterstützt mich diese Maschine dabei? Und wenn ich eine Maschine habe, die mich einschränkt in meiner Autonomie, dann wird das sozusagen als negativen Bias auf die Lebensqualität beschrieben. Mhm. Und wir unterscheiden ja eigentlich zwischen echten Kunstherzen und Herzunterstützungssystem. Und diese echten Kunstherzen...
Also Schrittmacher zum Beispiel.
Herzunterstützungssysteme sind Pumpen, die linke Herzkammer unterstützen bei der Arbeit. Da kommt auch eine Driveline aus dem Bauch heraus an eine kleine
Stromversorgung,
ein Controller, Batterien. Die Patienten tragen eine 2,5 Kilo schwere Tasche bei sich und können damit als eigentlich sehr herzkrank, herzschwache Patienten deutlich mehr Lebensqualität erreichen, weil sie jetzt keine Luftnot mehr haben und belastbarer sind. Das sind Herzunterstützungssysteme. Mhm. Kunstherzen sind tatsächliche Ersatzherzen.
Kompletter
Ersatz gibt es auch schon. Allerdings sind pulsatil und sind mit einem...
Und laut.
Und laut, weil sie mit einem hydraulischen Antrieb sozusagen versorgt werden müssen. Und das ist für die Patienten sehr belastend.
Und um dann noch ganz kurz sozusagen aus ethischer Perspektive, da gibt es eine Herausforderung, die ist ungewöhnlich. Es gibt durchaus Patienten, die das Herz nicht mehr wollen, dieses Kunstherz, selbst wenn sie das haben. Und die darum bitten, dass das herausgenommen wird, was den unmittelbaren Tod zur Folge hat. Ja. Das ist etwas, das wir aus der Transplantation mit Spenderherzen eigentlich so gut wie gar nicht kennen. Das ist ein beschriebenes Phänomen bei den ganz Vollherzen. Mhm. Und da haben Sie es dann natürlich damit zu tun, dass Sie eine direkt lebenserhaltende Maßnahme einfach ausschalten, und dann gibt es nichts mehr, was noch einspringen kann. Und das ist sowohl für die Familie natürlich schwierig, das ist eine sehr, sehr schwierige, ethisch sehr herausfordernde Entscheidung für die Patienten selbst, aber auch für das Behandlungsteam.
Wir haben die Sendung ja Baukastenmensch genannt, unter anderem deshalb, weil wir glauben, dass in der Öffentlichkeit doch relativ weit verbreitet ist, diese Vorstellung, dass ja, wenn das mit der Technik weitergeht, dann können wir das irgendwann mal alles irgendwie ersetzen und auch technisch ersetzen. Was Sie jetzt gerade geschildert haben, deutet ja darauf hin, dass es da sozusagen eine Obergrenze gibt. Also wenn ich zu sehr wahrnehme, dass das ein künstliches Teil in mir ist, das auch noch meine Autonomie schmälert, dann lehne ich das ab und dann funktioniert es auch nicht.
Es sind wenige. Also das Gros der Patienten tut das nicht, aber es gibt eine Gruppe von Patienten und die vorher sozusagen zu erwischen, ist ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, es gibt einfach eine Grenze der Krankheitsbewältigung und ab einem gewissen Punkt ist das für einige Menschen einfach nicht mehr möglich, das zu ertragen. Ja. Und die sagen dann sogar, selbst wenn sie mir jetzt in diesem Moment noch ein besseres anderes Organ einbauen würden, dann würde ich es auch nicht wollen. Das ist ganz gut dokumentiert. Mhm. Also die schließen dann mit einem funktionierenden Herzen tatsächlich ab mit dem Leben. Mhm. Und das ist etwas, das sehr schwer zu respektieren ist, aber das wir natürlich als Ausdruck der Selbstbestimmung auch respektieren müssen.
Das heißt, man müsste eigentlich...
Die Masse der Patienten findet es eigentlich positiv. Ja. Weil das geht ja, wie auch sagen. In dem Film eben gesagt, um Sterben oder Nicht-Sterben. Und wir haben einfach ein numerisches Problem. Ja. Wir haben ungefähr 10.000 Patienten in Deutschland, die eine Herzmuskelschwäche haben, die man eigentlich für eine Transplantation annehmen könnte. Es sind davon so ungefähr 1.000 auf der Warteliste. Wir machen von diesen Herzunterstützungssystemen 1.000 im Jahr in Deutschland und 300 Herztransplantationen. Genau. Mhm. Also von 10.000 auf 300 wäre es sehr gut, wenn wir die Kunstherzen auch mit nach vorne kriegen, sei es zur Überbrückung oder auch länger. Und ich glaube, die Akzeptanz hat auch was damit zu tun, wie gut das technisch mich einschränkt oder nicht. Das sehen wir an den Systemen, zum Beispiel künstliches Pankreas, was die Patienten kaum einschränkt. Kleiner Sensor am Arm, kleine Pumpe hier. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Und 40% der Typ-1-Diabetes-Patienten in Deutschland hat Insulinpumpen und will die auch nicht wieder hergeben und sagt, damit stelle ich mich besser ein. Das heißt, die Akzeptanz hat auch was damit zu tun, wie gut das technisch geht und klar, wie wenig ich dadurch selber eingeschränkt bin oder ob es mir hilft.
Also das technische Funktionieren, die fehlende Einschränkung und fehlende Komplikationsrate. Also wenn es wirklich keine Komplikationen gibt, die dann wieder lebenseinschränkend sind oder die eine neue Erkrankung bedeuten, was ja bei den Herzunterstützungssystemen auch ein Problem sein kann.
Also das wären so Kriterien. Wenn man das nochmal zusammenfasst, könnte man sagen, also es ist eine gute Kombination aus technisch besserer Funktion plus aber auch einer, wie soll man sagen, psychologischen Betreuung und einer entsprechenden emotionalen Aufarbeitung dessen.
Das ist wichtig. Wenn die Patienten sich das wünschen, also die psychotherapeutische Versorgung ist immer freiwillig, fußt auf der Freiwilligkeit. Und wir bei uns im Haus haben eine Mitversorgungsquote von 70%.
Das ist hoch.
Das ist hoch, weil die Patienten eben schwer herzkrank waren, bevor überhaupt diese Herzunterstützungssysteme implantiert werden und damit auch schon ihre psychischen Belastungen und manchmal Störungen und Erkrankungen mitbringen und eine solche Operation nochmal ein zusätzliches Trauma bedeuten kann. Also 70%.
Herzchirurgie gilt als die Königsdisziplin und sprichwörtlich ist ja die Operation am offenen Herzen. Vielleicht verliert die Herzoperation diesen Königstitel, wenn sich die Vorstellung des italienischen Neurochirurgen Sergio Canavero realisieren lässt, der ja plant, einen menschlichen Kopf zu verpflanzen. Die Idee ist dabei stets dieselbe, schwere Krankheiten besiegen durch Austausch von Organen und zur Not, das ist jetzt die Zuspitzung, durch Austausch des gesamten Körpers. Erst vor wenigen Tagen ist es Canavero angeblich erstmals gelungen, einen toten Kopf vollständig auf einen ebenfalls toten Körper zu transplantieren. Aber ist diese Idee, einen Körper ganz zu ersetzen, wirklich realistisch? Ist es nicht viel weniger Science-Fiction, menschliche Organe durch tierische zu ersetzen? Erste Resultate gibt's ja immerhin, aber eben doch auch eine Reihe von Problemen.
Das Institut für Tiergenetik in Gutmariensee bei Hannover. Der Veterinärmediziner Heiner Niemann arbeitet daran, dass irgendwann Gewebe und Organe vom Tier auf den Menschen übertragen werden können. Xenotransplantation. Die Rinder und Schweine hier sind Versuchstiere für die Medizin der Zukunft. Ihre Organe sollen eines Tages Menschenleben retten.
In diesem Stall befinden sich Empfängertiere, das heißt Tiere, die genetisch veränderten Embryonen erhalten haben und austragen sollen und damit eben diese genetisch veränderten Ferkel gebären sollen.
Der Schweinestall als Organfabrik? Ob bei Größe, Gewicht oder Pumpkraft, das Schweineherz passt anatomisch gesehen perfekt zum Menschen. Um die Übertragung gefährlicher Schweineretroviren und eine Abstoßung des Organs im Menschen zu verhindern, muss die Schweine-DNA jedoch mehrfach genetisch verändert werden.
Man geht heute davon aus, dass eine genetische Modifikation nicht reicht, um ein langfristiges Überleben eines Schweineorgans im Patienten zu erreichen. Deswegen muss man mehrere genetische Veränderungen hineinbringen. Das heißt, sowohl Gene ausschalten, Unternehmen zusätzliche Gene hineinbringen, die dazu führen, dass das Schweineorgan im menschlichen Organismus akzeptiert werden würde.
In den Labors des Instituts werden Schweineeizellen bereits entsprechend manipuliert und den Muttertieren eingepflanzt. Tiere als Ersatzteillager für menschliche Organe, ein Tabu oder die ideale Lösung, kranke Herzen zu ersetzen.
Die Xenotransplantation wäre ein Segen für die Menschen. Dennoch wird es auch viele Opponenten hervorrufen, die dort große ethische Probleme sehen. Die ethischen Probleme sind auch zu sehen. Aber ich denke, die können im interdisziplinären Konsens überwunden werden und es können Regeln gefunden werden, das nach unseren gesellschaftlichen Regeln zu richten.
Herzchirurg Rüdiger Lange setzt für seine Herzoperationen biologische Herzklappen ein, die auf Organen von Nutztieren basieren. Dauereinsatz für Rüdiger Lange im OP-Trakt des Deutschen Herzzentrums in München. Vor einigen Jahren wurden hierzulande noch echte Schweine- oder Rinderherzklappen implantiert. Heute setzen die Herzchirurgen auf neu konstruierte Bioklappen, die der menschliche Körper nicht mehr abstößt.
Dieses Herzbeutelgewebe von den Rindern enthält keine lebenden Zellen mehr, die unser Immunsystem erkennen könnte.
Der Nachteil? Die Klappen halten lediglich 10 bis 20 Jahre, des Verschleißes wegen.
Die normale menschliche Herzklappe wird ständig repariert und erneuert vom Körper. Das kann natürlich hier bei totem Gewebe nicht passieren.
Eine biologische Aortenklappe kann inzwischen auf Bleistiftdicke zusammengepresst werden. An einem Ballonkatheter findet sie ihren Weg über die Leistenschlagader bis in die Herzkammer. Der Eingriff bei örtlicher Betäubung dauert gerade einmal eine Stunde und ist vor allem für ältere oder Risikopatienten vorgesehen. Es ist eine von vielen bahnbrechenden Entwicklungen in der Transplantationsmedizin.
Das ganze Feld ist unglaublich spannend, weil es gibt sehr, sehr viele verschiedene Methoden. Der Traum der Menschheit ist natürlich, eigene Herzen züchten zu können, die dann das kranke Herz ersetzen. Oder wenigstens Herzklappen herstellen zu können, die nicht mehr im Laufe der Jahre degenerieren, also zerstört werden, und die man dann wieder ersetzen muss.
Menschliche Organe, neu gezüchtet im Labor. An dieser Vision wird unter anderem im Fraunhofer Institut für Silikatforschung in Würzburg gearbeitet. In einer roten Nährlösung wachsen hunderte winzige Gewebeläppchen, die ein Stück menschliche Haut bilden sollen. Tissue Engineering heißt die Methode, die irgendwann ganze Organe entstehen lassen soll. US-Forscher am Worcester Polytechnic Institute wollen menschliches Herzgewebe sogar auf Pflanzen züchten. Sie nutzen dafür Spinatblätter. Nach dem Auswaschen der pflanzlichen Zellen bleibt die Zellulose übrig, das Gerüst von Zellwänden, das mit seinen feinen Adern dem Herzgewebe ähnelt.
Wir versuchen, Herzmuskelgewebe auf diesen Blättern zu züchten, deren Adern dann mit Blut durchströmt werden sollen.
Nachdem sich die menschlichen Herzmuskelzellen in den Blättern angesiedelt haben, beginnen sie nach einigen Tagen sogar zu pochen, wie ein richtiges Herz. Organe, die im Labor wachsen, ist das die Zukunft?
Bei aller Neutralität, wenn mir die Bemerkung erlaubt ist, mein Eindruck ist, dass die Schweine durchaus etwas schweinegemäßer gehalten werden könnten. Aber das ist ja nicht unser Thema jetzt. Herr Jeckel, mein subjektives Gefühl war, dass es Riesenprobleme mit der Xenotransplantation gab. Also die Viren beispielsweise, Abwehrmechanismen. Das scheint sich ja massiv geändert zu haben.
Wir haben deutliche Fortschritte in den letzten 4 bis 5 Jahren, auch in Deutschland gerade durch die Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft gemacht, in einem Verbundprojekt zwischen Hannover, München und Dresden. Und da ist es in der Tat so, dass wir sehen, dass die Viren wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle spielen. Außerdem ist es kürzlich vor wenigen Monaten gelungen, diese Viren alle unschädlich zu machen. Und das geht mit neuen Genscheren, wo man also das Genom dieser Schweine verändert. Wir haben es im Beitrag auch gesehen. Und das nutzen wir zum einen, um die Infektion, die möglicherweise auftreten könnte, runterzumachen. Aber auch, dass diese Schweineorgane, die werden noch ein bisschen stärker vom Immunsystem abgestoßen als Organe von Verstorbenen oder Verwandten. Und um diese Organe mehr kompatibel mit dem Immunsystem zu machen, dass die also nicht mehr so stark attackiert werden. Und das klappt in der Tat. Wir sind so weit, dass wir im nächsten Jahr die ersten Inseln, das sind also Organe, die Insulin produzieren für Diabetespatienten in Deutschland, in Menschen transplantieren wollen. Wir nehmen ja schon ganz lange Schweineprodukte in Menschen. Wir nehmen seit über einem halben Jahrhundert Insulin. Seitdem es entdeckt wurde, nehmen wir Schweineinsulin, bis es dann Mitte der 80er genetisch hergestellt wurde.
Sie haben gerade die Zahl, also als der Film lief, die Zahl genannt. Können Sie vielleicht noch gerade mal sagen? Also
man rechnete so damit, dass ein Typ-1-Diabetes-Patient ungefähr 40 bis 50 Schweinebauchspeicheldrüsen pro Jahr brauchte, um mit Insulin versorgt zu werden. Mhm. Wir nehmen lange schon Herzklappen und andere Gewebe von Schweinen, sodass wir sagen müssen, also die Akzeptanz bei den Patienten ist eigentlich relativ hoch. Nur für Organe war bisher die Grenze noch höher. Und da sind wir in der Tat deutlich weitergekommen. Und das geht sogar so weit, über Inseln oder neuronale Zellen, wie bei Parkinson, haben wir da schon lange drüber gesprochen. Aber inzwischen ist es sogar so, dass Durchbruch erreicht ist für Herz, für Niere. Wir haben inzwischen die ersten Herzen, die 900 Tage in einem Affen geschlagen haben. Wir haben in unserem Konsortium Herzen, die an der normalen Stelle in München transplantiert, über 100 Tage eine komplett normale Pumpfunktion haben, ohne dass das Immunsystem stark unterdrückt werden muss.
Was passiert dann? Also es gibt ja offensichtlich immer diese Begrenzung der Lebenszeit. Woran liegt das dann?
Nein, in diesem Fall war das so, dass der Versuch nach 100 Tagen beendet werden musste. Das ist die Vorgabe des Versuches gewesen. Das wird jetzt in Zukunft länger durchgeführt werden. Und wie gesagt, es ist schon bis 900 Tage geglückt, Nieren bis 400 Tage, Inseln über 700 Tage. Und da kommen wir sehr an das ran, was Kunstherz oder andere Verfahren kommen. Insofern wird es wirklich langsam Realität. Das sind natürlich noch viele Schritte, die wir bis dahin auch regulatorisch, auch über Sicherheit mitmachen müssen. Aber ich glaube, vor 5 bis 6 Jahren hätte keiner gedacht, dass es dazu kommt. Und plötzlich sind wir an der Stelle. Vor 5, 6 Jahren dachten alle, es sind die Stammzellen, die uns neue Organe machen. Das ist immer noch eine Alternative.
Aber nicht mehr die primäre im Moment.
Die Xenotransplantation scheint näher zu sein. Und der Hauptgrund dafür ist, wie leicht Schweine genetisch zu verändern sind und dass wir die wirklich inzwischen dem Menschen sehr stark anpassen können. Und das wäre natürlich ein großer Segen. Wir haben eben die Zahlen gesagt. Wir haben 10.000 Patienten, die eigentlich ein Herz bräuchten, 80.000 Dialysepatienten, 15.000 Leberpatienten. Das können wir nicht nur mit Kunstherzen und schon gar nicht mit dem, was wir im Augenblick transplantieren. Das heißt, wir brauchen diese neuen Ideen und das wäre natürlich ein Riesendurchbruch. Wie gesagt, in Deutschland soll es nächstes Jahr in Dresden mit der Transplantation von Inseln, also diesen hormonproduzierenden Sachen, losgehen. Das ist auch schon mal auf anderen Teilen der Welt gemacht worden. Das wurde auch betreut durch deutsche Institute. Paul-Ehrlich-Institut, Robert-Koch-Institut, sodass die alle involviert sind. Die Sicherheit, auch die biologische Sicherheit, aber auch ganz wichtig die Psychologie. Wie reagieren die Menschen darauf? Was sind die Ängste, Sorgen? Das ist Teil unseres Sonderforschungsbereichs, ein eigenes Projekt, was sich sowohl aus religiöser als auch philosophischer Sicht damit beschäftigt, wie denn da die Menschen das aufnehmen und die Patienten das aufnehmen. Und das wird erstaunlich offen aufgenommen.
Haben Sie Erfahrungen damit?
Also ich kann nur sagen, dass Herzpatienten, die eine biologische Klappe bekommen, eine Rinderperikard oder vom Schwein, dass die das sehr positiv aufnehmen, weil sie die Vorteile sehen. Weil diese Patienten brauchen auf längere Zeit nämlich keine blutverdünnenden Medikamente zu nehmen und können dann einfach vergessen, dass sie mal herzkrank waren. Und dieses Vergessen oder Verdrängen hilft sehr, auch hilft dabei, einen schweinischen Teil sozusagen zu integrieren. Und manche machen auch Witze darüber. Mhm. Aber ich habe keine oder wenig Bedenken gehabt, dass jetzt etwas Tierisches sozusagen im eigenen Herzen weiterarbeitet. Was das jetzt für das ganze Herz bedeuten kann, das ist im Moment spekulativ. Mhm.
Und diese empirischen Veränderungen der letzten Jahre haben auch die ethische Diskussion relativ stark beeinflusst, weil wir immer große Sicherheitsbedenken hatten. Einmal für die Patienten selbst, aber es gab auch immer diese Bedenken, dass wenn Viren in das Individuum dann aufgenommen werden, dass die dann vielleicht wieder andere anstecken können, also dass ganze Populationen eventuell Probleme haben könnten. Diese Fragen sind dadurch natürlich einfach einfacher zum Besprechen geworden, das Nutzen-Risiko-Verhältnis. Und ich denke, wir haben uns auch in den letzten Jahren geeinigt, einfach weil wir so viele tierische Produkte ohnehin in der Medizin verwenden, dass wir eine höhere Akzeptanz haben, dass diese Abscheu, die viele Menschen, glaube ich, ganz unwillkürlich zunächst mal verspüren, wenn sie sich das vorstellen, dass man irgendwie da jetzt ein Tierherz eingesetzt bekäme, dass das einfach dadurch, dass wir mehr darüber gelernt haben und dass wir wissen, das ist, tun wir in der Medizin eben an verschiedenen Stellen ohnehin schon, dass wir tierisches Material in uns aufnehmen, dass diese Abscheu einfach abgenommen hat und die Akzeptanz auch größer geworden
ist. Ein ethischer Punkt für Sie ist wahrscheinlich auch der Umgang mit CRISPR-Cas, also mit der Genschere. Da ist immer wieder die Überlegung, ein Memorandum zu haben und erstmal zu gucken, wie sind die Auswirkungen. Das werden Sie wahrscheinlich auch diskutieren.
Also wir haben es ja gerade gehört, wir sind hier noch in einem experimentellen Stadium. Und natürlich müsste man, bevor man so ein so in dieser Art und Weise verändertes Organ tatsächlich im Menschen einsetzt, die üblichen Schritte gehen Bewertung eines solchen neuen Eingriffs. Und da wäre natürlich auch ganz wichtig, dass man möglichst nah experimentell versucht herauszufinden, was könnten Nachfolgerisiken sein durch diese Veränderung. Ja. Es gibt ja auch viele, die sagen, wir brauchen die gar nicht, weil diese Viren, die damit jetzt von dem Team in Harvard kürzlich sozusagen herausgeschnitten wurden mit der Genomschere, weil wir eigentlich festgestellt haben im letzten Jahrzehnt, dass die gar nicht so eine Gefahr für uns darstellen. Aber vielleicht können wir mit der Genomschere die Abstoßungsreaktion verbessern. Das heißt, dieses Thema bleibt auf jeden Fall. Und das gibt eine zusätzliche ethische Komplexität, weil wir natürlich auf die Anwendung von CRISPR-Cas im Moment sehr genau schauen, wie da Nutzen und Risiken sich verteilen.
Herr Heckel, ich würde von Ihnen gerne noch zum Schluss kurz wissen, wie lange, glauben Sie, dauert es, bis wir auf Spenderorgane verzichten können?
Es wäre am schönsten, wenn wir gar keine Spenderorgane bräuchten. Und das sollten wir, glaube ich, auch noch mal betonen, wenn die Medizin so gut wäre, Erkrankungen zu heilen, dass es nicht zu diesen endständigen Fehlfunktionen kommt. Das gelingt uns bei einigen Erkrankungen sehr gut, einige Infektionserkrankungen. Wir haben über Hepatitis C im Vorwege gesprochen. Das heißt, das wäre das Beste, dass man das eigene Organ erhält. Das zweitbeste wäre, wenn wir mit regenerativen Therapien eigene Organe, die kaputt sind, so regenerieren könnten, dass der Patient mit seinem eigenen Organ weiterleben könnte. Und das würde die Organtransplantation weiter nach hinten drängen. Da sind wir aber noch ein bisschen von entfernt. Das muss unser Ziel, glaube ich, sein, das eigene Organ. Das heißt, ich glaube, wir werden noch lange davon mit abhängig sein. Und das liegt auch daran, weil wir älter werden, weil die Wohlstandserkrankung, metabolische Erkrankung und damit automatisch Herzinfarkt, Dialyse, Nebererkrankungen mit zunimmt. Das heißt, endständige Organstörungen werden leider weiter zunehmen. Und insofern wird das parallel laufen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das interessante Gespräch. Das war's bei Skobel für heute. Nähere Informationen wie Gespräche mit Betroffenen, aber auch Hinweise zum Thema Organspende finden Sie auf dreiseit.de/Skobel. Dort finden Sie auch eine kurze Besprechung des Buches Leben des Schriftstellers David Wagner, der seit seiner Kindheit an einer Autoimmunhepatitis litt und heute dank einer transplantierten Leber weiterlebt. Wagner schreibt mit Blick auf mittelalterliche Vorstellungen, dass ein Organ das Zusammenspiel mit einem Organismus und mit einer Seele braucht. Ein Organ ist demnach mehr als nur ein Ersatzteil. Es steht in einem engen Zusammenhang mit dem Bewusstsein, das seinerseits wieder im engen Austausch mit anderen Menschen und einer Gesellschaft steht. Wird ein Organ vom Organismus getrennt, schreibt Wagner, stirbt das Organ. Der Organismus stirbt allerdings auch. Es ist nicht ganz einfach. Ich sterbe ohne Leber, die Leber stirbt ohne mich. Viele Menschen überleben heute dank einer Transplantation und es sieht so aus, als ob manches einfacher wird. Die Frage nach dem Ganzen aber sollte nicht vergessen werden, denn wenn der Mensch tatsächlich ein System ist, dessen Zusammenspiel mehr als die Summe seiner Teile ist, dann stehen wir in Bezug auf das Verstehen dieses Gesamtsystems immer noch am Anfang. In diesem Sinne, leben Sie wohl. Tschüss.